Ich bete dann für mich selber noch und für uns. Danke für Herr Jesus für den heutigen Tag. Danke, dass wir uns so zahlreich versammeln durften hier in deiner Gemeinschaft. Sei du jetzt mitten unter uns und ja, ich bitte dich auch, dass du mich ausrüstest, dass ich ja frei dieses Wort verkünden darf und sage kann, was du mir heute ins Herz legst. Ja, und öffne du auch fürs Gesagte unsere Ohren und unsere Herzen, unsere Herzensohren, damit wir möge verstehen, was du uns heute durch die Predigt, durch dieses Wort weitergeben willst. Amen. Amen. Ja, wie ich ja bei den Predigten immer gesagt habe, wir sind ja in der Predigtreihe, unter anderem auch Glaubenshelden genannt, Frauen und Männer der Bibel. Ja, das Erste, was mir so eingefallen ist, wo ich das Thema gewählt habe, erst habe ich überlegt, ja, kann man da Glaubensheld sagen zum Judas? Die Geschichte gibt, glaube ich, vordergründig als allererstes nicht wirklich etwas wieder, wo man jetzt als Glaubensheld oder ja, als heldenhafte Tat beziffern könnte. Und genauso schwierig war auch, ja, eine Bibelstelle herauszusuchen, einen Kernvers, um den es sich dreht. Ich habe es aber trotzdem versucht und bin zu zweien gekommen. Die sind auch in den Predigtnotizen für die Leute, die sie haben. Und zwar aus dem Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das waren die Worte Jesu an seine Jünger. Man hat auch im Video gerade gesehen. Und dann die andere Bibelstelle, die auch sehr markant ist. Beim Essen erklärte er ihnen, also Jesus, ich versichere euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Bestürzt, fragte einer nach dem anderen, du meinst doch nicht mich. Diese beiden Stellen, die ich soeben vorgelesen habe, die haben, ja, wenn man ein bisschen nachliest, und so habe ich es für mich empfunden, einen besonderen Zusammenhang. Und den werde ich auch im weiteren Verlauf, werde ich den erläutern. Und wenn wir uns der Geschichte der Passionszeit widmen, dann kommen wir auch nicht drum herum, uns mit der tragischsten Figur in diesem Spiel oder in dieser Dramaturgie zu beschäftigen. Und die ist ja unweigerlich der Jünger Judas. Er war ein enger Vertrauter von Jesus. Er war nicht irgendwer. Er gehörte zum engsten Kreis. Er war einer von den ersten berufenen 12 Aposteln neben Matthäus und so weiter. Bemerkenswert bei den Evangelienschreibern ist, dass alle, jeder aus seinem Blickwinkel betrachtet, die Passionsgeschichte bis auf ein paar spezifische Details sehr übereinstimmend berichten. Und die Passionsgeschichte und ihre Umrahmung bestehen zweifelsfrei aus zwei Hauptteilen, die wie folgt aufgeteilt sind. Der erste Hauptteil berichtet von der Tötungsabsicht als erstes, dem anschließenden Verrat an Jesus. Dann auch die Verlassenheit von Jesus, die er im Gebet unter anderem dann auch gespürt hat. Und schlussendlich die Festnahme. Der zweite Hauptteil wäre die Verurteilung, die Kreuzigung, der Tod und die Grablegung. Aber aufgrund der Thematik und der handelnden Personen, eben Judas, werden wir uns nur mit dem ersten Teil beschäftigen. Der zweite Teil ist schlussendlich eine Konsequenz des ersten Hauptteiles. Zuallererst können wir uns die Frage stellen, oder stellen wir uns die Frage, wer war denn dieser Judas? Zeitgleich, als Jesus seinen bevorstehenden Tod prophezeite, versammelten sich die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes im Palast des Hohepriesters Kaiphas. Sie berieten darüber, wie sie Jesus heimlich festnehmen und umbringen lassen könnten. Aber sie waren sich einig. Es darf auf keinen Fall während der Festtage geschehen, damit es nicht zu einem Aufruhr im Volk kommt. Und wir sehen hier schon der Beginn der Weissagung von Jesus, die wir unter anderem auch in Matthäus 16, 21 lesen, in der ersten Leidensankündigung, die wird schon dort an dieser Stelle erfüllt. Jesus beschreibt das ja schon vorher, was geschehen wird. Und insgesamt dreimal. Was heraussticht bei der ganzen Sache ist, die Menschenfurcht der damaligen obersten Führer und der Schriftgelehrten gegenüber dem Volk. Und sie durchziehen auch die ganze Passionsgeschichte. Ja, warum hatten sie Angst vor dem Volk? Das wahre Israel, so wie es Jesus und so wie es Gott nennt, hält zu Jesus. Denn sie fürchteten das Volk, also die Obersten, bedeutet, sie wagten es nicht, Jesus zu verhaften aus Angst. Das Volk würde Jesus beschützen. Und dann hätten sie in Jerusalem unweigerlich einen großen Aufstand gehabt. Und den wollten sie gerade eben, weil das Passafest anstand, vermeiden. Ja, und jetzt nimmt die Dramaturgie ihren Lauf. Der Teufel selbst bringt sich ins Spiel und bringt Bewegung in die Sache. Es kommt zum Verrat. Am Vorabend des Passafestes diente Jesus seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkommen würde. Und da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es begreifen. Doch Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann sagte Simon Petrus: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und mein Gesicht. Jesus antwortete: Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachzulesen im Johannes 13. Auf die Frage, wer ist der Verräter, folgt die einfache Antwort: Einer von euch. Nach dem biblischen Bericht ging Judas von sich aus zu den Hohepriestern. Zwar hatte der Hohe Rat um Anzeige des Aufenthaltsortes Jesus gebeten, aber wir wissen nicht nachweislich, ob diese Anordnung öffentlich erfolgte. Wir wussten nur, dass sie erfolgte. Jedenfalls war Judas nicht von ihnen geworben worden. Vielmehr scheinen sie selber von der Tatsache überrascht, dass einer der engsten Jünger Jesu, einer, der mit ihm befreundet ist, ihn schlussendlich verriet. Von da ist auch Johannes 13, 2, 27 und 30 zu verstehen. Ich lese die Verse einfach zum Verständnis vor. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Und in Vers 27 lesen wir: Von diesem Augenblick an hatte Satan den Judas ganz in seiner Gewalt. Beeil dich, Judas, erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. Und Vers 30: Nachdem Judas das Brot genommen hatte, eilte er hinaus in die Nacht. Satan hat wohl den Gedanken an den Verrat in das Herz des Judas gelegt. Die Ähnlichkeit: Jesus, Judas, Judas, Jesus. Aber erst der Entschluss des Judas, dieser Stimme zu gehorchen, machte ihn schlussendlich zu diesem willfährigen Werkzeug. Von einer Vorherbestimmung kann trotz Johannes 17, 12 keine Rede sein. Und das ist der letzte, den ich noch vorlesen werde zum Verständnis. Johannes 17, 12 heißt es: Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir, also mit Gott, erhalten. Alle, die du mir anvertraut hast, ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfülle. Das waren die Worte von Jesus zu Gott im Garten Gethsemane. Keine Vorherbestimmung. Judas stand vor der Wahl, bei Jesus zu bleiben oder ihn auszuliefern. Und diese Wahl hat er, wie wir wissen, im negativen Sinne getroffen. Weder Judas noch wir können Verantwortung jemand anders zuschieben. Er tat es aus freien Stücken, so gesagt. Es ist nicht so eindeutig, wenn Lukas schreibt, dass der Satan in Judas gefahren sei. Das sagt Jesus auch von Petrus in Markus 8,33. Hinfort von mir, Satan, wer die Stelle kennt. In den anderen Evangelien fragen die Jünger, nachdem Jesus ihnen angekündigt hat, dass einer ihn verraten wird: Herr, bin ich's? Und wer die Geschichte aus dieser Perspektive liest, für den ist der Verrat des Judas eine menschlich-unmenschliche Möglichkeit, die in jeder oder jedem von uns vorhanden ist. Judas, das könnte unter bestimmten Umständen auch ich sein. Für diejenigen, die etwas älter sind, oder vielleicht wie ich in Deutschland aufgewachsen sind, passt gerade nur zu Deutschland in erster Linie, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich weiterrede, taucht diese Frage auch in einem anderen Gewand auf, wenn wir die Generationenfrage von Müttern und Großmüttern in Deutschland anschauen und fragen: Wo warst du, als Jüdinnen und Juden in Deutschland verfolgt und später ermordet wurden? Und haben wir, also ich, als Nachgeborener, mich mit der Frage auseinandergesetzt: Was hätte ich getan, wenn ich damals gelebt hätte? Hätte ich auch Verrat an meinen Mitmenschen geübt? Und weiß es nicht. Entscheidend ist nicht die Frage, die wir gefunden haben oder die wir geben könnten in dieser Sache. Die Lehre aus unserer Geschichte ist doch, diese Frage offen zu halten und immer wieder auch auf die Herausforderung der Gegenwart zu beziehen. So werden wir Heutigen, als Beispiel ich, muss ich mich fragen lassen, was ich getan hätte oder was ich heute tue, wenn es darum geht, damit keine Flüchtlinge, gerade Megas Thema politisch, im Mittelmeer ertrinken oder mich persönlich mit dem Thema auseinanderzusetzen: Was habe ich getan oder nicht getan gegen das Hungern von Kindern in dieser Welt? Man könnte vieles herbeiziehen, ich will nicht so spezifisch aufs Thema angehen, aber jeder von uns hat seine Themen und Fragen, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Gewiss, der Verrat des Judas konzentriert solche Fragen auf die Person Jesu. Also hat dieser Verrat nicht eine ganz andere Qualität, die man mit dem Problem von heute nicht in Beziehung setzen kann? Sarah hat vorhin auch darüber geredet. Doch, ihr Lieben, man kann und man muss die Passionsgeschichte mit uns heute in Beziehung setzen. Denn was damals geschehen ist, kann auf irgendeine Art und Weise auch heute passieren. Gründe dafür liegen meiner Erkenntnis nicht nur in der deutschen Geschichte, die den abtrünnigen Judas nur allzu gern mit den Juden, mit den Juden gleichgesetzt hat. Warum nennen wir diese Wochen vor Ostern Passionszeit? Wenn diese Kennzeichnung nicht gegenstandslos werden darf, dann doch deshalb, weil der Tod Jesu am Kreuz eine heilsgeschichtlich heilsame Bedeutung hat. Und dazu trägt meiner Erkenntnis auch eine nähere Betrachtung der Umstände bei, die zu seiner Ermordung geführt haben. Als Bedeutung für mich: Das Kreuz Jesu führt uns eindringlich vor Augen, was Menschen einander antun können, worin Hass und Gewalt gipfeln können. Und immer wieder geschieht solches in dieser Welt, auch heute. Und in diesem Sinn ist die Auferweckung Jesu die ultimative Ansage, dass die Liebe nicht totzukriegen ist, sondern dass sie die Kraft hat, den Teufelskreis des Bösen zu durchbrechen. Und brauchen wir diese Botschaft heute nicht mehr denn je? Ich möchte an dieser Stelle den Blick einmal weglenken von Judas auf eine Randfigur dieser Geschichte, auf den Jünger, der sich zur Wehr gesetzt hat, der sich der drohenden Verhaftung Jesu in den Weg gestellt hat. Weiß jemand, wer von den Jüngern das war? Genau. Der nicht lange fackelt und einem der Knechte des Hohepriesters das rechte Ohr abhaut. Sein Name wird von Lukas nicht überliefert, aber Johannes nennt ihn Simon Petrus. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass sich damit implizit eine Gegenüberstellung nahelegt. Hier Judas und hier Petrus. Man mag einwenden, dass die Verleugnung des Petrus, die sich wenig später ereignet, am eindrücklichsten in der Fassung bei Matthäus. Ich kenne den Menschen nicht. Und in diesem Augenblick kräht er ein Hahn. Man mag meinen, dass sie weniger schwer wiege als der Verrat des Judas. Aber sagen wir nicht immer, in unserer Erkenntnis, Gott macht keine Unterschiede, Sünde ist Sünde? Das ist richtig, bezogen auf den Ablauf der Ereignisse. Aber wo beginnt der Verrat und wo endet er? Und ich spreche an dieser Stelle von, wo endet der Verrat, nicht vom Tod Jesu, sondern vom Tod des Judas. Petrus aber wird leben, obwohl er, wenn er es dann war, der zum Schwert griff, in der Geschichte vom Verrat des Judas eklatant gegen die Ethik Jesu verstößt, der ihn auch prompt zurückweist. Lasst ab, nicht weiter. Und er, Jesus, rührte sein Ohr an und halte ihn, den Knecht des Hohenpriesters. Wenn wir die Sache mit dem Verrat beleuchten, müssen wir uns auch die Situation anschauen, als Jesus mit den Jüngern das Passamahl, also auch genannt das letzte Abendmahl, feierte. Denn hier werden die Jünger mit der knallharten Realität konfrontiert. Während der Feier sagte Jesus, dass einer von ihnen, die mit ihm zu Tisch saßen, ihn verraten würde, was als Zeichen für seine Allwissenheit gedeutet werden darf. Überraschenderweise klagten sich die Jünger aber nicht gegenseitig an, sondern wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln Jesus zu fragen, Herr, bin ich's? Jesus fügte hinzu, dass der, der ihn verraten würde, sehr engen Umgang mit ihm hatte. Sie hatten aus derselben Schüssel gegessen. Er selbst, der Menschensohn, werde dahingehen, das heißt sterben, wie von ihm bei den Propheten geschrieben steht, zum Beispiel bei Jesaja, Kapitel 53. Und auch in Matthäus 26 wird es erwähnt. Aber wehe dem, der ihn verrät. Dieser Mensch wäre besser nie geboren worden. Jesus wies Judas damit nochmals auf die Konsequenzen seines Verrats hin. Denn er hatte zwar bereits das Geld genommen, aber die Tat jedoch noch nicht ausgeführt. Als Judas den Herrn fragte, bin ich's, Rabbi? Antwortete Jesus, doch du bist es. Eine ganz klare Antwort, dass er der Verräter sein würde. Es ist an dieser Stelle auch nicht überraschend, dass Judas ihn Rabbi nennt und nicht Herr, wie das die anderen Jünger taten. Nach Darstellung des Johannesevangeliums konnten die Jünger diese Worte des Herrn nicht hören. Wenn sie es verstanden hätten, hätten sie Judas wahrscheinlich nicht mehr erlaubt, den Raum zu verlassen. Da sie es jedoch nicht hörten, ging Judas hinaus und konnte seine Tat, den Verrat, vollenden. Als Jesus im Garten Gethsemane war, hat er davon gesprochen, zu seinen Jüngern der Versuchung standhalten. Das ist ein bemerkenswerter Aspekt, wenn wir die ganze Geschichte aufmerksam lesen. Bei näherem Hinsehen werden wir verstehen, was Jesus meint, wenn es heißt, Jesus weckte sie auf und rief, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Damit sagt Jesus nichts anderes als, seid wachsam gegenüber geistlichen Gefahren und betet, ihr könnt zugleich eure Abhängigkeit von Gott, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus wusste um die Herausforderung, die auf die Jünger zukamen, in der Gegenwart und Zukunft, die Verleugnung des Petrus unter anderem, und ebenfalls der sich schon anbahnende Verrat des Judas. Es hätte auch jeder andere sein können. Jesus wollte damit sagen, Wenn Judas es nicht gewesen wäre, hätte es auch einer von den anderen 11 sein können. Als Jesus schlussendlich zu seinen Jüngern zurückkehrte, näherte sich Judas. Und der Stein war sinnbildlich ins Rollen gekommen. Er war unaufhaltsam. Und Judas? Judas, der Verräter, hatte mit dem Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es, den müsst ihr festnehmen. Der Judaskuss, das war die Krönung der Entsetzlichkeiten dieser Stunde, die letzte Schändlichkeit, über die menschliche Schändlichkeit nicht mehr hinausgehen kann, als Judas dort im Garten seinen Meister verriet. Nicht mit einem Schrei oder mit einem Schlag oder einem Stoß, lediglich mit einem Kuss. Mit unendlicher Ergriffenheit fragte Jesus: Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Wie betrübt musste Jesus über den Verrat gewesen sein, trotzdem er ja wusste, dass es so geschehen würde. Und wie mag Judas sich in diesem Augenblick gefühlt haben, als er erkannte, was er angerichtet hatte? Fragen, die uns bewegen dürfen, die wir stellen dürfen und mit denen wir uns auseinandersetzen sollten, im Wissen, dass auch wir nicht vor solchen Situationen geschützt sind. Das ist die menschliche Natur. Als Judas der Verräter sah, dass Jesus zu Tode verurteilt werden sollte, tat es ihm leid, was er getan hatte. Er brachte den obersten Priestern und den führenden Männern des Volkes die 30 Silbermünzen zurück. Ich habe Unrecht getan und einen Unschuldigen verraten, bekannte er. Was geht uns das an? Gaben sie ihm zur Antwort. Das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann lief er fort und erhängte sich. Und damit endet ein Leben, das so verheißungsvoll begonnen hatte, auf so tragische Art und Weise. Was dürfen wir als Fazit nehmen von dieser Geschichte? Beim längeren Hinschauen drängt sich mir die Frage auf, warum? Warum hat Judas das getan? Fragen wir zuerst nach den Beweggründen der Protagonisten. Die Obersten des Volkes auf der einen Seite und Judas auf der anderen Seite. Das Motiv der Obersten des Volkes war klar. Ihnen ging es um Machtverlust. Es ging nur um die Macht, dass Jesus vielleicht ein höheres Ansehen haben könnte als sie, die sich als die Obersten und die Elite des Volkes, die übers Volk herrschen, selber sahen. Und deshalb wollten sie auch Lazarus töten, der das lebendige Zeugnis davon war, dass Jesus ihn hat von den Toten auferweckt. Denn seinetwegen glaubten viele Juden an Jesus. Und das Motiv von Judas? Es könnte Geldgier gewesen sein. Schließlich zahlten ihm die Obersten des Volkes 30 Silbermünzen für den Verrat an Jesus. Sie kann durch eine andere Überlieferung gestützt werden. In Johannes 12 heißt es, aber einer von seinen Jüngern, da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem kostbaren Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst genommen. Und nochmals müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, Jesus wies Judas nochmals auf die Konsequenzen seines Verrats hin, denn er hatte bereits das Geld genommen, jedoch die Tat noch nicht ausgeführt. Das zeigt uns auch, dass wir immer die Wahl haben. Und das bedeutet, dass wir Entscheidungen, die wir gefasst haben, auch überdenken und verwerfen können. Sich bei Judas nur auf Geldgier zu berufen, wäre meiner Meinung nach zu einfach. Dazu müssen wir uns den politischen Judas ansehen. Judas gehörte zur Gruppe der Zeloten. Die Zeloten waren eine radikale religiöse Gruppe zur Zeit Jesu, die sich durch gewalttätigen Aufstand gegen die römische Besatzung auszeichnete. Und mit Simon Zelotes gehörte mindestens ein ehemaliger Angehöriger dieser Widerstandskämpfer zu den Jüngern Jesu. Ein anderer Aspekt: während Jesus seinen Jüngern in Galiläa befohlen hatte, das Reich Gottes ohne Waffen zu verkünden, warnte er sie später unterwegs nach Jerusalem von Verfolgung und mit Martyrium, indem er nun betonte, er sei nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert und den Kampf, was als Hinweis auf die bevorstehende Verfolgung zu verstehen ist. Und der letzte Aspekt: sie hofften, nach der Übersetzung von Lukas, bis zu Jesu Tod, er sei der, der Israel erlösen würde, wörtlich befreien würde. Und wie sieht diese Befreiung aus, bei welchen die Widerstand leisten mit Gewalt? Das Schwert in der Hand und nicht das Schwert, womit Jesus richtet. Wir sehen hier eine unterschiedliche Messias-Vorstellung bei Jesus und seinen Zeitgenossen. Das, was viele, gerade ganz besonders Judas, interpretiert hat oder so, wie er die Befreiung gesehen hat, das war das komplette Gegenteil von dem, wie Jesus den Frieden gebracht hat und wie er Befreiung angesehen hat. Und es wird sich eine große Enttäuschung bei ihm verbreitet haben, als er feststellen musste, dass Jesus nicht gleicher Meinung ist. Wir sehen auch, die Geschichte verbirgt mehr, als wir zu sehen vermögen. Und vor allem muss sie uns auch eins ganz bewusst machen: jeder von uns kann auf die eine oder andere Weise ein Judas sein. Diesen Vorwurf mussten sich die Menschen während den Holocaust gefallen lassen, die Menschen an die Nazis verrieten und sich so mitschuldig am Tod von vielen, vielen Menschen machten. Und auch heute gibt es in unser aller Leben immer wieder Situationen, in denen wir uns die Frage stellen müssen: wo stehe ich neben Judas und tue es ihm gleich? Eine sehr spannende Frage, die mir aufgekommen ist, möchte ich zum Schluss stellen. Wenn Jesus gekreuzigt wurde zum Heil der Welt, darf dann der, der den Weg zum Kreuz freimacht, verteufelt werden? Einer musste es ja tun. Wenn wir diesen Zusammenhang durchdenken, dann tun sich uns schier unlösliche Fragen auf. In diesem Sinne, Amen.